Das ist schon ein komischer Kauz, oder? Wenn Sie einen Verwalter beauftragen, vielleicht besitzen Sie Mietswohnungen, Grundstücke, Unternehmensanteile, dann soll er das ordentlich machen. Ein Verwalter ist bestellt, um das Vermögen nicht nur zu erhalten, sondern zu vermehren. Sie wollen ja schließlich von den Zinsen leben und nicht vom Kapital. Der hat das ordentlich zu machen, ordentlich Buch zu führen, ordentlich Rechenschaft abzulegen und keinesfalls irgendwelche Dinge zu unterschlagen. Das sind Straftatbestände. Und was da läuft, geht gar nicht. Er erlässt den Schuldnern ihre Schuldenanteile. Okay, wahrscheinlich in diesem Wirtschaftssystem war das so, dass das Lohnbauern waren in einer Art Sklaven oder einer unfreien Art und Weise der Beschäftigung. Und wenn eben der Herr mehr abliefern musste an den Steuernehmer, dann hat er das halt von seinen Bauern abgepresst. Und das hat sich dann so gesteigert. Irgendwann waren es dann mal 100 Sack Weizen und 100 Sack Mehl. Der Verwalter geht her und macht den großen Rabatt. 20% Rabatt gibt es heute für Weizen und 50% Rabatt für Öl. 50% Rabatt für Öl. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen morgen tanken, Ihr Kumpel ist Tankwart, sagt, ach, du zahlst keine 2,20, du zahlst heute einfach mal 1,10, das passt so, das machen wir so unter der Hand, fahr mal weiter. 50% Rabatt auf Öl. Das geht gar nicht, oder? Wir haben ja ein Wirtschaftssystem, das auf betriebswirtschaftlichen Prinzipien beruht, auf dem Prinzip der Gewinnmaximierung. Es geht hier nicht nur um Inflationsausgleich. Ich möchte ja, wie gesagt, von meinen Zinsen leben, nicht vom Kapital. Ich möchte ja meinen Erben was überlassen und nicht, dass es von Generation zu Generation weniger wird. Wenn ein Verwalter sich im Kleinen als zuverlässig erweist, dann kann ich ihn für größere Aufgaben gebrauchen. Also, wenn er ein kleines Gut vernünftig verwaltet, dann kriegt er eben einen größeren Bauernhof. Wenn ich einen Manager habe, der ein Budget von 5 Millionen gut verwaltet, dann kriegt er auch mal 50 oder mal 500 Millionen. Jeder DAX-Konzern hat seine Manager geprüft, dass sie mit kleinen Aufgaben gut klarkommen und dann kriegen sie richtig große. Wer im Kleinen zuverlässig ist, der ist es auch im Großen. Und diese Prinzipien sind ja richtig. Also wir brauchen dieses Prinzip der Gewinnmaximierung, des Shareholder Value oder des Stakeholder Value, je nachdem, welcher Schule Sie anhängen. Und wenn Sie dann nach Afrika gucken, wo es keine Finanzwirtschaft gibt, ist es klar, warum es da so ausschaut. Und jetzt das Evangelium. Sind Sie da so ganz locker mitgegangen oder hat Sie das ein bisschen aus der Bahn geworfen? Das sind heilige Texte. Heilige Texte sind eben nicht dafür da, mich zu bestätigen in dem, was ich so meine und denke, sondern mich zu hinterfragen, mir kurz den Atem zu nehmen und mir die Gelegenheit zu geben, zu hinterfragen, ob ich so richtig laufe oder aufgrund meiner Religion etwas ändern müsste. Der Herr lobt die Klugheit des Verwalters der Ungerechtigkeit, heißt es. Da wird gelobt. Das wird sogar als Klugheit bezeichnet. Und der Herr steht natürlich stellvertretend für Gott. Super, da schmeißt jemand das Geld an einem anderen fremdes Vermögen zum Fenster raus und Gott sagt, wunderbar hast du es gemacht. Das war richtig klug. Du bist schlauer als die anderen. Lässt sie das kalt? Ist ihnen das egal, dass Gott so alles durcheinander schmeißt? Also mir ist das nicht egal. Warum gibt es da Lob, wenn jemand fremde Schulden reduziert und über fremde Vermögensmassen so großzügig haushaltet? Also das ist ja Kommunismus. Das ist ja Kommunismus. In der Bibel kann doch kein Kommunismus drinstehen. Macht euch Freunde mit Hilfe des Mammon der Ungerechtigkeit, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Also es geht mit dir irgendwann zu Ende und damit es da gut läuft, vor deinem Tod solltest du versucht haben, mit deinem Vermögen so umgegangen zu sein, dass du leichter in den Himmel kommst, steht da im Vers 9. Der Text spielt mit dem Begriff der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, wovon ich meine, dass es mir zusteht. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der Begriff unterschiedlich benutzt wird, je nach Position eines Menschen? Wenn ich ein Reicher bin, werde ich unter Gerechtigkeit was anderes verstehen, wie wenn ich komplett mittellos in einem Slum wohne. Ist Ihnen das klar? Wenn ich ein Häuschenbesitzer in Ingolstadt bin, werde ich da was ganz anderes drunter verstehen, als jemand, der nicht nur ansatzweise in die Möglichkeit kommt, hier jemals ein Grundeigentum zu erwerben. Also doch Kommunismus? Vielleicht hilft Ihnen mal zu gucken, wie die Eigentums- und Vermögensverhältnisse von Gott her im Alten Testament gedacht sind. Ich bringe Ihnen mal zwei kleine Stellen. Das eine ist Psalm 50, 12. Da sagt Gott: Mein ist die Welt und was sie erfüllt. Mein ist die Welt und was sie erfüllt. Gott sagt da im Psalm 50, 12: Mir gehört alles. Ich bin der Eigentümer von allem hier, was es gibt. Jede Ölquelle gehört mir, jedes Gebäude gehört mir, jedes Auto gehört mir. Das ist meine Aussage. Und auch gerade bezogen auf Immobilienverhältnisse gibt es im Alten Testament eine ganz andere Konstruktion als bei uns. Sie sind nämlich nur Erbpächter. Grund gehört ihnen eigentlich nie wirklich, sondern es wird am Anfang der Zeiten bei der Landverteilung gleichmäßig verteilt und es sollte alle 50 Jahre wieder resettet werden. Es ist das sogenannte Jubeljahr. Levitikus, 24. Kapitel. Nach 50 Jahren gibt es den großen Reset und wenn sich irgendwo Vermögen angehäuft hat, fließt es wieder zurück. Gott sagt da im Vers 23, das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir. Gott ist der Eigentümer von jedem Grundstück. Vor ein paar Wochen, am 7. August, haben Sie auch was von einem Verwalter gehört, einem treuen und klugen Verwalter. Es ist der, der den Leuten zum rechten Augenblick das rechte Maß zuteilt. Das ist der kluge Verwalter. Das ist die Gerechtigkeit im Reich Gottes, den Menschen das zu geben, was sie brauchen zur Zeit, wenn es sie brauchen. Sie kennen auch eine ähnliche Konstruktion aus unserer Wirtschaft. Das sind Stiftungen. Eine Stiftung ist dafür da, um Geld auszugeben, entsprechend dem Stiftungszweck, zu einem gewissen Zeitpunkt an eine gewisse Personengruppe. Wenn Sie so wollen, steckt dieser Gedanke der Stiftung heute im Evangelium mit drin. Und wie ist das mit dem Kleinen und dem Großen? Ich muss Sie enttäuschen, für Gott ist Geld völlig unwichtig. Schließlich gehört ihm alles und nicht uns. Er würde sagen, es ist doch nur Geld, es sind doch nur Grundstücke. Was regst du dich darüber auf? Was ist denn das eigentlich Wichtige? Was ist denn dein eigenes wahres Gut, von dem der Text spricht? Darauf gibt es viele, viele mögliche Antworten. Eine Antwort will ich Ihnen mal geben aus dem Zusammenhang des Textes. Wir sind hier bei Lukas 16. Kapitel. Davor ist die Geschichte vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn. Das Gut in dieser Geschichte davor ist Umkehr, Vergebung und Teilhabe an der Fülle des Vaters. Es spielt keine Rolle, dass die Hälfte des Vermögens weg ist. Danach ist die Geschichte vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Da wird auch klar, das Geld ist völlig sekundär. Es geht um das Ankommen im Schoße Abrahams, also im Paradies, und nicht darum, möglichst viel rauszuhauen oder möglichst viel anzuhäufen während der Lebenszeit. Eine andere Antwort, die ich auch schön finde, ist, es geht um die ewigen übernatürlichen Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat. Mein ewiges wahres Gut sind meine Charismen, also die übernatürlichen Talente, die Gott mir gibt zum Aufbau der Gemeinde. Wenn du unzuverlässig bist mit dem fremden Gut, also mit allem Eigentum, dann wirst du mit dem eigentlichen Gut, das dir gehört, mit deinen Charismen nichts anfangen können. Das ist die komische Aussage von diesem Bibeltext. Wer im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen ist, der wird es auch im Umgang mit dem eigenen Gut nicht sein. Vers 12. Klingt vielleicht für Sie alles ein bisschen wirr und komisch und vielleicht zu weit hergeholt, aber wissen Sie, das ist einfach das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das Größte, den größten anderen Gott, den wir haben in unserer Kultur, ist das Geld, ist das Habenwollen, ist der Mammon in der Sprache der Bibel. Und da ist Jesus sehr klar. Er möchte die Konzentration auf das Wichtige. Was bleibt? Und das bleibt, sind die Beziehungen zu mir selbst, zu Gott, zu meinem Nächsten. Das ist das, was im Paradies noch sein wird. Alles andere wird nicht mehr sein. Was ist die richtige Priorität in meinem Leben? Lebe ich so, dass Jesus mich loben könnte? In der ersten Lesung aus dem Brief Amos wurde geschimpft darüber, wie Menschen mit Vermögen umgehen. Mein Ordensvater, der heilige Philipp, sagte immer, wenn ihr jung seid, habt ihr Probleme mit dem Sex und wenn ihr alt seid, habt ihr Probleme mit dem Geld. Sie können sagen, bei mir trifft das nicht so, ich bin da völlig relaxed und stehe drüber. Dann sind Sie die heilige Ausnahme, herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie nicht die heilige Ausnahme sind, liebe Schwestern und Brüder, haben auch Sie ein Problem mit dem Haben von Dingen. Und dann trifft Sie vielleicht die zweite Lesung, 1 Timotheus 2,4. Jesus will, dass alle gerettet werden. Und wenn du gerettet werden möchtest, dann schau mal auf das erste Gebot. Was ist die oberste Priorität in deinem Leben? Ist es die Frage von Dingen und Haben? Oder ist es die Frage, in deinem Herzen zu entdecken, was deine tiefste Begabung von Gott her ist? Dein Charisma, deine übernatürliche Aufgabe zum Aufbau der Gemeinde. Sie werden vielleicht schon gemerkt haben, dass ich von meiner Seite aus eine klare Antwort habe auf die Frage, was ist das wahre, eigene, wichtige Gut? Sie müssen es für sich rauskriegen. Und dann wird der Chef irgendwann schon mal zu Ihnen sagen, ob Sie sich klug als Verwalter von fremden Dingen erwiesen haben und ob Sie Ihr Lob verdient haben. Aber dazu kommt es bestimmt. Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung und dass Sie am Ende für Ihre Klugheit auch alle mitsamt gelobt werden. Amen.